Clemens, du weißt ja, unsere Gäste sind alle viel beschäftigt. Es gibt niemanden, der einfach nur zu Hause sitzt auf dem Sofa und wartet, bis wir eine Mail schreiben oder anrufen und sagen, Mensch, was machen wir mit dem angebrochenen Nachmittag? Hast du Lust, bei uns zu Gast zu sein? So ist es ja nicht, sondern wir haben viel beschäftigte Leute und so auch heute.
Heute haben wir Clarissa Correa da Silva am Start, eine erfahrene Moderatorin, vor allem im Kinderbereich. Und die ist schon wieder im nächsten Projekt. Deswegen haben wir sie jetzt an einem Schnitttag schnell abgegriffen per Telefon. Und hier ist das Ergebnis.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol.
Heute haben wir jemanden zu Gast, deren Gesicht viele Kinder sofort erkennen und viele Erwachsene heimlich auch. Clarissa Correa da Silva ist seit Jahren aus dem Kinderfernsehen nicht mehr wegzudenken. Der Kummerkasten im Kika, Wissen macht A, die beste Klasse Deutschlands, die Sendung mit der Maus, die Liste ist lang und preisgekrönt. Aber heute geht es nicht nur um Maus und Mikros, sondern um viel mehr. Wie erklärt man Epigenetik so, dass Kinder es wirklich verstehen? Was macht eine gute Moderatorin aus und wie viel Lampenfieber ist eigentlich okay?
Wir sprechen mit Clarissa über Improvisation vor der Kamera, hartnäckige Eltern im Hintergrund, ihren Weg in die Medien und die Frage, ob sie sich Kindersendungen für immer verschrieben hat. Und wir klären endlich auf, wie die Maus so privat drauf ist. Kleiner Spoiler. Sie raucht nicht hinter den Kulissen. Ein Gespräch über Haltung, Handwerk und was passiert, wenn beim Dreh mal alles schief läuft. Viel Spaß und herzlich willkommen jetzt mit Clarissa Correa da Silva.
Hallo.
Oi, Clarissa.
Oi, to the bang.
Ja. Ah, ja, das war Portugiesisch. Da hört es bei mir aber schon auf. Okay. Das war's.
Immerhin.
Clarissa, wir haben in einem Steckbrief von dir gelesen, als eine Antwort, glaube ich, dass du nicht einfach bist. Auf was müssen wir uns denn jetzt einstellen? Wen haben wir uns denn da in den Podcast geholt?
Ja, also ich sag mal so, ich bin ja die Tochter einer Psychoanalytikerin und Psychiaterin. Und ich glaube, dass das dadurch einfach schon so ein bisschen mir auch in die Erziehung und in die Wiege gelegt worden ist, manchmal sehr komplex in meinem Kopf rumzudenken, manchmal sicherlich auch ein paar Sachen zu overthinken oder zu überanalysieren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen damit gemeint. Das heißt, ich liebe Deep Talk. Ich bin richtig schnell, bin richtig schlecht im Smalltalken. Und das ist vielleicht manchmal etwas komplizierter als einfach. Aber ich glaube, für so einen Podcast ist es eigentlich super, weil ich kann euch hier auch einfach 50 Minuten voll labern, das kann ich. Und ja, deswegen, es kommt immer auf die Situation an.
So, das Mikro ist offen, es geht los. Ja, also.
Das ist auf jeden Fall nicht das Schlechteste. Aber das, wenn du das so sagst, also diese analytischen Fähigkeiten und so komplexe Dinge zu durchdenken, das kommt ja dir in deiner Aufgabe als Moderatorin, wo du ja viele komplexe Themen auch erklärst, mit Sicherheit zugute, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich schon gemerkt, zum Glück. In den letzten 10 Jahren sind es ja mittlerweile schon, dass mir das sehr zugute kommt und dass mir das auch einfach Spaß macht. Ne? Das muss ja einem auch Spaß machen. Und Lernen generell muss einem auch Spaß machen bei so einem Job oder auch einfach um Dinge oder komplexe Sachen eben auch zu erklären. Und die Herausforderung ist ja aber häufig, dass es eigentlich viel schwieriger ist, komplexe Sachen kurz und einfach und knapp zu erklären, als jetzt wirklich sehr viel Raum zu haben. Und es ist ja beim Fernsehen manchmal so, dass man einfach nur eine gewisse Minutenzahl hat, wenn man überhaupt eine Minute hat, um dann eben was zu erklären. Und das ist häufig die viel größere Herausforderung, finde ich. Aber das macht auch Spaß, weil man dann die Themen so auf ihre Essenz runterbrechen muss und wie so eine Zwiebel, sage ich mal, so langsam Schicht für Schicht aufpulen muss. Ich hätte es jetzt auch mit einer Banane sagen können, so eine Banane, die man so aufpult, aber ich mag einfach keine Bananen, deswegen, ja.
Und bei der Banane kann man ja nur eine Schale runter machen und die Zwiebel hat ja genau dieses, um ja jetzt da nochmal tiefer einzugehen auf dieses Bild, mehrere Möglichkeiten.
Das stimmt, also. Das stimmt.
Und ich könnte mir vorstellen, also ich glaube vielen ist es immer noch nicht so ganz klar, ich sage das jetzt mal ganz so blöd, wie viel Arbeit in so Fernsehproduktionen steckt. Also es ist unfassbar. Also ich bin ja eher so der Radiomann und ich bewundere das dann teilweise auch oder sehe das dann, denke mir so, boah, shit, also da war wirklich jetzt wieder eine Redaktion mit 20 Leuten dran über mehrere Wochen und das ist vielen Leuten nicht klar. Die denken das immer noch, das geht so schnipp, zack, Clarissa steht da irgendwo und macht da und dann ist es raus und so, aber so ist es ja nicht.
Nee, so ist es nicht. Und ich finde das immer ganz toll, weil wir ja gerade durch die Maus, sage ich mal, auch oft so in Unternehmen oder in Handwerke reingucken dürfen und da eben drehen mit den Leuten. Und gerade die Sachgeschichten der Maus ist ja so ein unique Selling Point, sage ich mal, dass diese Geschichten ja auch wie Bildergeschichten funktionieren. Ne? Das heißt, die sind ja jetzt auch von der Machart wahnsinnig aufwendig, weil die sehr viel kleinteiliger aufgelöst werden, als es jetzt, sage ich mal, in so gängigen Reportagen ist. Und da merken die Leute, die meistens ja ganz weit weg sind, so vom Fernsehen machen, überhaupt, wie aufwendig das ist. Und dass dann letztlich wir teilweise 2 Stunden drehen für eine Minute, die sie dann im Fernsehen gucken. Und ich mag das total gerne, einfach auch mit Leuten in Kontakt zu kommen, die eben nicht aus dem Business oder aus der Branche sind und eben ja da diesen Austausch zu haben.
Ja, das ist eben das Spannende, das wollte ich vorhin auch schon einwerfen aus meiner Fernsehvergangenheit. Du drehst eben 2-3 Stunden irgendwo und gerade so im Nachrichtenformat hast du aber vielleicht nur einen O-Ton gesendet und dann rufen die Leute an und sagen, das gibt's doch nicht, sie waren noch 3 Stunden bei mir und jetzt haben sie 30 Sekunden ausgestrahlt. Ja, sorry. Also entweder hat sich in der Nachrichtenlage was verändert oder es ist halt dann einfach so, wie der Beitrag dann auch gebaut wird. Aber nimm uns mal mit, Clarissa. Also ihr bekommt ja auch Fragestellungen oder ihr habt gewisse Themen, wo ihr sagt, okay, das wollen wir gerne mal bringen. Aber was passiert denn dann? Also wie wird auch so ein Thema auseinandergenommen? Weil bis man dann vor Ort irgendwo ist und die Kamera angeschmissen wird, passiert ja vorher auch ganz viel. Und vor allem dann auch so deine Rolle als Moderatorin. Sind die Texte von dir? Bekommst du die? Gehst du da als Improvisationskünstlerin ran? Wie ist so das Vorgehen, das Handwerk, das dahinter steckt?
Mhm. Sehr gerne. Also das ist bei mir natürlich ein bisschen formatabhängig, muss ich sagen. Das ist bei mir immer nicht so einfach, so mit einer Sache zu beantworten, weil alle Formate natürlich sehr unterschiedlich sind und dementsprechend auch unterschiedlich funktionieren. Ich würde jetzt mal vielleicht mit Wissen macht A anfangen. Wissen macht A mache ich ja jetzt seit 2017 und seit 5 Jahren schreibe ich auch selber Drehbücher. Und das ist natürlich eine Doppelrolle, sage ich mal, die mir persönlich aber total viel Spaß macht, weil es schon immer auch so war, selbst als Ralf Kaspers hat früher alle Bücher geschrieben. Es war aber trotzdem so, dass wir gemeinsam uns dann mit den Büchern, mit den Inhalten hingesetzt haben und wir unsere Dialoge dann nochmal neu quasi ausformuliert haben. Das heißt, die Texte, die ich spreche, kommen eigentlich schon zu 90% von mir. Was ich persönlich auch total wichtig finde, weil nur so kann man auch irgendwie super authentisch das machen, finde ich. Ne? Klar gibt es aber trotzdem auch Momente, wo jetzt andere Leute das einfach recherchiert haben, sich dann schon viel länger mit dem Thema, mit dem Phänomen, mit dem wissenschaftlichen Kontext dahinter auseinandergesetzt haben, mit Expertinnen und Experten gesprochen hat, ne? Und da ganz viel Hintergründe weiß und dann natürlich uns Moderatoren, einfach schon einen Textvorschlag schickt und in dem ja auch schon die Arbeit drinsteckt, die Sachen runterzubrechen. Trotzdem ist es dann zum Beispiel, jetzt springe ich ein bisschen, wie bei Die beste Klasse Deutschlands, wo wir ja auch Experimente haben. Und da gibt es ein Riesenteam, ein tolles Team, das die Experimente recherchiert hat, das die naturwissenschaftlichen Phänomene hinter den Experimenten auch schon mit Expertinnen und Experten besprochen hat und das alles runtergebrochen hat für eine Erklärung, die wir dann ja im Fernsehen präsentieren als Moderatoren. Und trotzdem stelle ich mich jedes Mal hin in den Proben und lerne das Experiment so, dass ich es auch wirklich verstanden habe, so dass ich im Zweifel bei der Aufzeichnung das auch einfach frei aus meinem Kopf heraus erklären kann, weil ich es einfach verstanden habe, weil ich weiß, okay, wenn das da runterfällt, dann passiert das, weil so. Und genau, und ich glaube, dass das so ein bisschen auch dazu führt, dass man erstens selber auch wahnsinnig viel lernt und wahnsinnig neugierig bleibt auch für die Themen und dadurch auch generell einfach schon so ein Radar bekommt für Themen und wie man sie dann relativ schnell runterbrechen kann, was ja dann vor fast 5 Jahren jetzt schon dazu gemündet hat, dass ich ja ein Sachbuch rausgebracht habe zum Thema Epigenetik, wo ich ja letztlich das auch nicht studiert habe. Also ich bin jetzt keine Neurowissenschaftlerin oder habe Epigenetik studiert, aber ich habe halt einfach viele Jahre lang die Praxis, ja komplexe Themen, wissenschaftliche Themen zu verstehen, sie zu analysieren und sie vor allem in ihrer Essenz ja dann herauszuarbeiten und im Endeffekt auch unterhaltsam dann wieder zu präsentieren. Und das ist mein Daily Business, sage ich mal, in allen Sendungen, die ich mache. Nur eben bei manchen ein bisschen intensiver, weil ich da auch das Drehbuch schreibe. Das heißt, da bin ich einfach in anderen Schritten mit drin, weil ich das selber recherchiere, weil ich selber auf die Ideen komme, weil ich dann selber mit den Expertinnen und Experten sprechen muss und gegenchecken muss, ist das jetzt korrekt, wenn ich das so formuliere. Und bei anderen wird es mir eben vorbereitet und dann geht es darum, das so auf so einer, sage ich mal, eher oberflächlicheren Ebene zu verstehen, dass ich es aber richtig und gut präsentieren kann. So, das sind, glaube ich, so die 2 Unterschiede in den Formaten, je nachdem, wie sehr ich dann involviert bin inhaltlich.
Was war das überraschendste Thema, das du jemals moderiert oder erklärt hast, so in deiner Rückschau, so in den letzten 10 Jahren, wo du erst schon gedacht hast, oh krass, was ist das denn? Kriegen wir das hin?
Ja, also wir hatten tatsächlich jetzt gerade in der neuesten Staffel von Die beste Klasse Deutschlands, und jetzt gibt es eine Sneak Preview für euch, weil die Staffel wird erst im Herbst ausgestrahlt. Das heißt, das ist quasi ganz frischer Content, der noch nicht veröffentlicht wurde.
Hot,
genau. Da ging es darum, ein hochkomplexes, tolles Experiment vorzustellen, was wir auch uns ausgeliehen haben von einer Universität, das Modell und so. Das wurde extra von den Forschenden und den Wissenschaftlerinnen zu uns ins Studio gebracht. Und da ging es darum, einen Supraleiter zu erklären. Ein Supraleiter, also ein Metall, es kann ein Metall sein, es kann aber auch ein anderer Stoff sein, der, wenn der so runtergekühlt wird, man eben die Fähigkeit nutzt, von dem seinen Magnetismus zu verändern und dann kann der schweben. Also richtig cool, und Supraleiter sind halt hochkomplex. Die werden vor allem gerade sehr stark erforscht, weil es darum geht, vielleicht, umweltschonende Möglichkeiten für Transporte zu entwickeln. Nämlich, dass man super schnell zum Beispiel später mit schwebenden Bahnen irgendwie von A nach B kommt, die letztlich nur mit dem Magnetismus funktionieren und dadurch eben ja natürliche Ressourcen benutzen.
Also der Transrapid, genau. 4.0 oder
richtig.
So.
Richtig, ja. Das halt erstmal im Kleinen. Aber ja, da ging es um einen Supraleiter und das war wahnsinnig komplex, aber total spannend. Und da haben wir echt ein paar Stunden, mussten wir da mit dem Wissenschaftler sitzen und haben echt so auch gesagt, so, okay, Entschuldigung, ich habe es immer noch nicht gecheckt. Nee, tut mir leid, ich habe es wirklich immer noch nicht verstanden. Also
können wir noch
kann
mal,
ich das so sagen? Nee, dann, das ist ja auch immer das Spannende in meinem Job. Man muss ja dann auch so einen Transfer schaffen zu Leuten, die ja wirklich einfach auch richtig krasse Brains sind und natürlich super lange in diesen Themen stecken. Und die muss man ja dann damit konfrontieren, dass man das gerne jetzt in 2 Sätzen erklären möchte. Und die sagen dann auch, wie soll das gehen? Aber ja, das ist jetzt vielleicht so das aktuellste Beispiel, wo ich echt dachte, okay, das ist eine Herausforderung. Aber auch Epigenetik war eine Herausforderung, muss ich sagen. War jetzt aber kein Fernsehbeitrag, aber damit habe ich mich natürlich sehr lange und intensivst beschäftigt.
Handwerk. Das, was du jetzt alles so erzählt hast, ist unglaublich spannend und wirklich sehr komplex. Also die auch die Vielfalt der Aufgaben, die du da jeden Tag hast und bewältigst. Jetzt haben wir beide was gemeinsam. Ich habe auch Kommunikationswissenschaft studiert. Du hast auch noch Medienmanagement studiert. Und mein Studium liegt schon ein bisschen länger zurück als deines. Aber ich kann mich sehr, sehr gut dran erinnern.
Ja, das glaube ich nicht.
Ich war dieses,
richtige Reaktion,
ich war
Clarissa,
dieses eine Jahr vor dir fertig,
ja,
Clarissa.
Ja. Wir haben uns doch auf dem Campus noch getroffen.
Ja, ja. So war es doch. Aber ich kann mich daran erinnern, also Kommunikationswissenschaft, sei mal ehrlich, ich glaube nicht, dass es bei dir anders war als bei mir, aber es ist ganz viel Theorie. Wir lernen da ja kein Handwerk, nee, sondern das müssen wir uns ja irgendwo draußen holen, in verschiedenen Praktika und durch Erfahrungen. Was hat dir am meisten geholfen dann auf deinem Weg für das, was du jetzt heute machst? Weil das Studium, ich lehne mich jetzt weit raus, aber das Studium wird es nicht gewesen sein,
das
oder?
Das Studium war es nicht. Nee, überhaupt nicht.
Katja, der Shitstorm von allen Kommunikationswissenschaftlern Deutschlands. Ich sehe ihn kommen.
Das halten wir aus.
Das halten wir aus. Weil ich glaube, auch die Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen auch, dass wenn man jetzt tatsächlich in den Journalismus geht, dass das nicht die beste praktische Vorbereitung ist. Aber ich sage immer, in meinem Studium habe ich wahnsinnig viele Soft Skills gelernt, die ich jetzt natürlich schon brauche. Mit Soft Skills meine ich einfach eben so diese Fähigkeit, komplexe theoretische Texte irgendwie auf ihre Essenz raus zu analysieren und so weiter. Also sowas lernt man ja dann schon im Studium. Und genau. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich immer viel zu spät angefangen habe zu lernen und deswegen immer die Essenzen rausgeholt habe. Vielleicht war es auch das, ich weiß es nicht. Nee, aber um deine Frage zu beantworten, für mich war tatsächlich am anschlaggebendsten eine Hospitanz, die ich gemacht habe, als ich 21 Jahre alt war. Während des Studiums für 2 Monate war ich im Auslandsstudio vom ZDF in Rio de Janeiro als Hospitantin. Und das war eigentlich der Moment, wo ich entschieden habe, okay, cool, Fernsehen ist voll mein Ding. So auch das mit den in Bildern zu erzählen und weil ich eben da auch die Möglichkeit hatte, dadurch, dass die Auslandsstudios sehr, sehr klein sind, aber ja ein relativ großes Gebiet abdecken, hatte ich auch einfach eine große Chance, dort richtig Beiträge zu machen. Etwas, was man sonst, sage ich mal, wenn ich da auf ein Lehrchenberg gekommen wäre, wahrscheinlich nicht gehabt hätte, die Chance. Und das war eben im Auslandsstudios schon möglich, zumal ich auch mit anderen in dem kleinen Team ja, aber perfekt Portugiesisch gesprochen habe und ich so mit dem Korrespondenten auch wirklich sehr viel Unterstützung bieten konnte, da der gerade ein Jahr erst in Brasilien war. Der sprach zwar sehr gut Spanisch, was ja auch wichtig ist, weil das Auslandsstudio Rio deckt eben auch ganz Südamerika ab. Aber ich sag mal so, gerade in den Recherchen für Brasilien war es dann schon wichtig, dass man Portugiesisch gut konnte, weil Englisch ist da eben auch keine Selbstverständlichkeit bei den Leuten. Und das war schon eine tolle Chance und eine tolle Erfahrung, diese 2 Monate. Und das war tatsächlich so der Moment, wo ich gesagt habe, alles klar, da will ich hin.
Und wie hast du das dann noch weiter in die Tat umgesetzt? Weil eben diese ganze Praxis, die du ja heute auch drauf hast und auch brauchst, die muss ja irgendwo herkommen.
Ja, also ich habe während meines Studiums, weil, wie du ja so schön gesagt hast, man da ja nicht so viel Praxis mitkriegt, habe ich während meines Studiums immer nebenbei schon gearbeitet als Studentin, auch um mir das Studium zu finanzieren. Und ich habe eben versucht, das schon in Medienunternehmen zu machen. Ne? Außer ein paar Monate, wo ich auch bei Edeka in der Kasse gearbeitet habe, kurz als Übergang. Aber ich habe während des Studiums in Stuttgart, während meines Bachelors, habe ich eben beim Radio gearbeitet als Studentin und habe auch noch einen Medienkompetenzverein mit als Studentin unterstützt. Da habe ich so Medienworkshops gegeben in Schulen und so, was ja auch ein bisschen in die Richtung geht, vielleicht, was ich jetzt auch mache, Dinge zu erklären für Schülerinnen und Schüler. Aber eben live. So Sachen habe ich im Bachelor gemacht und dann bin ich ja für den Master nach Weimar gegangen an die Bauhaus-Uni und da war Erfurt nicht weit weg. Das sind ungefähr 20 Minuten und habe dann tatsächlich eigentlich nach den 3 Monaten Edeka beim KiKA als Studentin angefangen und war da aber auch eher in einem pädagogischen Bereich erstmal. Ich habe im Publikumsservice gearbeitet. Das heißt, wir haben vor allem medienpädagogische Workshops gegeben, haben Führungen gemacht durch die Studios mit den Zuschauenden, die dort eben uns besucht haben, und bin dann aber relativ nahtlos eigentlich im KIKA auch in die Redaktion Nonfiktion gewechselt nach dem Studium. Und da, ja, da ging das ja dann alles los letztlich. Ich habe aber, während ich beim KIKA gearbeitet habe als Realisatorin und Redakteurin, also tatsächlich hinter der Kamera hauptsächlich, habe ich dann angefangen auch beim MDR in Leipzig für die Aktualität ein bisschen zu arbeiten. Habe dann noch eine Videojournalistenausbildung gemacht innerhalb des MDRs. Das heißt, dann habe ich auch ein bisschen Kamera und Schnitt gelernt, was ja in der Aktualität viel benutzt wird, auf VJs zu gehen. Und habe da eben auch meine ersten Sachen vor der Kamera gemacht als Reporterin, so ganz klassisch, regionale Aktualität. Genau, habe da zum Beispiel, war ich dann Thüringer Karneval unterwegs und habe mehr so, sag ich mal, so die sanften Themen gemacht oder die größte Zuckertütenfabrik besucht, so Sachen. Und das waren eigentlich die Anfänge vor der Kamera. Und dann kam auch schon die Entwicklung des Kummerkastens beim KIKA, der ja dann 2016 neu aufgesetzt wurde als Live-Sendung einmal im Monat. Und genau, und den habe ich ja dann auch moderiert, war aber auch redaktionell drin beim Kummerkasten, habe also die Themen auch für den Monat vorbereitet mit, habe die Einspieler produziert und so weiter. Also hatte viel so vor und hinter der Kamera auch zu tun und habe dann eben im Endeffekt auch diese 50 Minuten live moderiert, was auch, ihr kennt es sicherlich auch aus dem Radio, einfach eine mega gute Schule ist für Moderation, wenn man einfach Live-Moderation macht. Weil dann passiert nämlich auch das Improvisieren vor der Kamera. Das lernt man dann natürlich viel, viel mehr, als wenn man jetzt im Studio steht, aufzeichnet oder so.
Hoppala.
Ich weiß nicht, Clarissa, ob dir das Wort Hoppala geläufig ist.
Ist das so ein bisschen Hoppala?
Ja, ja. Also Hoppala ist die fränkische Variante, die ist ein bisschen weicher. Ja. Hoppala. Aber Hoppala, genau, Hoppala. Also es geht darum, ja, die Fails, die einfach so da sind, sage ich mal, ja, wenn man da unterwegs ist in den Medien oder in der Öffentlichkeit oder auf einer Bühne. Mhm. Welche Moderation, welchen Dreh würdest du gerne aus deiner persönlichen Erfahrung streichen?
Also eigentlich streichen würde ich keinen davon, weil ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn auch mal was schief geht. Ich bin auch großer Fan davon, dass man Fails reinschneidet, also Outtakes eigentlich reinschneidet, die keine Outtakes werden. Da hilft vielleicht auch das Kinderfernsehen ein bisschen, weil das einfach, weil das ja auch einfach hilft, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, das macht auch einfach Spaß. Ich meine, wir kennen das doch alle. Wir gucken doch auch gerne Fails. Deswegen wirklich streichen nicht. Aber natürlich gibt es so ein paar Sachen, wo ich sage, oh, das war jetzt vielleicht an sich nicht so angenehm. Zum Beispiel war ich beim Tigerentenclub und ich habe zweimal verloren. Das waren zwei Sendungen, die an unterschiedlichen Tagen ausgestrahlt worden sind. Aber sie wurden hintereinander gedreht und dadurch war ich innerhalb von 3 Stunden zweimal unter dieser Schleimdusche und das war echt heftig. Das war echt heftig, genau. Aber das war jetzt nicht so ein Fail, außer dass ich halt ja einfach verkackt habe. Was soll ich machen? Ich kann diese blöde...
Willkommen im Kinderfernsehen, Clarissa, würde ich sagen.
Ich kann diese Tigerente einmal nicht reiten, das geht einfach nicht mein Ding. Ansonsten hatte ich mal einen Dreh, der war auch ganz witzig für die Märchenreise. Da haben wir Gold gewaschen in so einem Fluss und ich musste da halt irgendwie hocken auf so einem Eimer und der ist dann, also für das Interview, weil wir das Interview gerne im Fluss machen wollten und also nicht nur im Fluss, sondern wirklich im Fluss sitzend. Und dann ist dieser Eimer unter mir plötzlich zerbrochen, weil, keine Ahnung, weil ich zu schwer war und ich weiß es nicht. Und dann, ja, das war aber auch witzig. Es hat es leider nicht in den Film geschafft. Warum eigentlich? Aber danach hatte ich halt den ganzen Rest des Drehs irgendwie eine nasse Hose. Das war ein bisschen unangenehm, sagen wir es mal so.
Ja, kommt man vielleicht irgendwo dann in Erklärungsnöte, wenn man sich vom Drehort wegbewegt.
Ganz genau.
Was ist denn da passiert?
Lampenfieber.
Du hast ja vorhin gesagt, also diese Live-Moderation und auch Improvisieren vor der Kamera gehört ja zum journalistischen Handwerk eines Moderators, einer Moderatorin ja irgendwo auch dazu, dass wir das Ganze lernen. Und es fällt einem ja schon leichter, wenn das Lampenfieber, wenn man das im Griff hat, wenn das nicht einen übermannt. Wie ist denn das bei dir? Ist Lampenfieber ein Thema oder sagst du, spüre ich gar nicht, gehe da raus und mach einfach?
Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem. Ich habe schon auch noch Lampenfieber. Ich bin aber mittlerweile schon immer an dem Punkt, dass ich sage, ich nehme das gerne sogar mit. Weil ich weiß, dass das Lampenfieber mir persönlich hilft, auf ein richtig gutes Adrenalin-Level zu kommen in dem Moment. Ich habe es auch wirklich hauptsächlich eigentlich nur noch bei Live und Live on Tape. Weil so bei aufgezeichneten Sachen bin ich relativ entspannt, weil man einfach weiß, okay, das kann man jetzt ja auch in Zweifel nochmal machen und so. Das ist jetzt nicht so das Ding. Aber mir persönlich hilft das gerade, ich habe es hauptsächlich ehrlicherweise bei so Live-Event-Moderation, also Bühnenmoderation. Das ist eigentlich da, wo ich es am stärksten spüre. Oder eben auch bei Die beste Klasse Deutschlands, auch immer ein krasses Gefühl, weil man hat zwar geprobt und dann kommt aber dieser Moment der Aufzeichnung, wo auch einfach 100 Schülerinnen und Schüler im Studio stehen und das einfach nochmal eine ganz andere Stimmung reinkickt. Und das gibt auch ein schönes, angenehmes Lampenfieber. Und ich finde, dass es ja mich persönlich das auf so ein gutes Level bringt, dass ich das annehme, das Lampenfieber, dass ich sage, es ist zwar irgendwie auch angsteinflößend, verstehe ich auch total, aber ich nehme das jetzt einfach mit und nutze das als Energie. Und ich glaube, was mich wirklich immer gerettet hat mit meinem Lampenfieber, ist, ehrlich und transparent zu sein. Das heißt, selbst wenn es mal dazu geführt hat, dass ich irgendwie völliges Blackout hatte oder so, dann habe ich das einfach gesagt. Dann habe ich das einfach laut ausgesprochen. Und das ist ja irgendwie wieder das Schöne zu sehen. Eigentlich genießen das die Menschen, wenn auch die Leute im Fernsehen oder auf Bühnen menschlich sind und einfach ja merken, ah, guck mal, die ist ja so wie ich. Die hat halt auch mal einen Hänger oder die hat halt auch mal irgendwie einen Blackout. Und ich habe es noch nie erlebt, dass jemand darauf irgendwie blöd reagiert hat oder so. Wichtig ist aber tatsächlich, dass man sich dem stellt, dass man einfach sagt, boah Leute, sorry, ich habe jetzt gerade voll das Blackout, keine Ahnung. Ich muss jetzt mal noch mal ganz kurz auf meinen Zettel gucken. So. Und am besten mache ich es dann meistens noch ein bisschen mit Humor, so von wegen, pass mal auf, ich komme einfach gleich nochmal, okay? Könnt ihr nochmal? So nach dem Motto. Ja. Und und dann gibt es halt im besten Fall einen Lacher und Lacher verbindet und öffnet und dann meistens hatte ich immer so das Gefühl, dann fand es noch besser. Also ja. Das Erlebnis war noch besser. Ja.
Du arbeitest ja auch oft mit Kindern zusammen vor der Kamera, also als Partner, als Partnerinnen. Ist das bei denen ein Thema? Hast du das schon mal erlebt, dass ein Kind dann richtig Lampenfieber hatte?
Nein, also ich finde es erstaunlich, dass Kinder meistens dann, wenn es soweit ist, also die sind natürlich super aufgeregt so im Vorhinein, ne? Und auch in dieser Situation, die ist ja für die auch sehr künstlich einfach und da sind die auch erstmal völlig abgelenkt und fasziniert und ich finde es dann immer ganz süß, wenn dann die ganzen Fernsehleute kommen und denen dann so ganz viele Briefings geben, ne? Oder wir haben so eine ganz, ich mag sie sehr, eine Regisseurin, die dann immer so mit so Fachbegriffen kommt und den Kindern das jetzt so erklärt und ich einfach nur in die Gesichter gucke und einfach merke so, die haben davon gerade null irgendwie aufgenommen oder geschweige denn hören die gerade zu. Aber ist auch egal, weil das ist, die kriegen das dann einfach so, es rieselt dann so rein, macht aber nichts, weil das ist dann wieder das Schöne. Ich glaube, dass ich auch meine Rolle dann in dem Moment so ein bisschen verstehe, dass ich es schaffe, dass die Kinder das auch wirklich einfach dann nicht spüren, sondern so authentisch wie möglich sind und ich dann lieber mit dem Team zusammenarbeite und auch selber weiß und verstehe, da hilft es übrigens auch viel, wenn man hinter der Kamera gearbeitet hat oder wenn man sogar ein bisschen Kamera kann, dass ich dann selber verstehe, okay, die brauchen das vielleicht nochmal aus der Perspektive oder so und dass ich dann mehr oder weniger enchalant das Kind da so lang führe, ohne dass das jetzt wirklich merkt, okay, wir haben jetzt eine Einstellungsgröße gewechselt oder wir mussten jetzt hier das nochmal wiederholen oder so, weil das Kind das jetzt nicht so gut ausgesprochen hat oder wie auch immer. Am besten merkt es das halt überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, und das ist ja auch wieder das Schöne, dann auch mit Kindern zu arbeiten, man kann das nicht planen. Natürlich gab es auch schon Kinder, die hatten einen totalen Kameraeffekt, wie wir es manchmal nennen, die dann so, einfach versteinert sind. Aber ehrlicherweise gibt es das auch ganz oft bei Erwachsenen. Also ich würde das jetzt gar nicht so unterscheiden. Das ist einfach, glaube ich, eine reine Typsache. Es gibt Menschen, die können das einfach nicht, packen das einfach nicht und das ist auch okay. Also auch völlig in Ordnung.
Aber dann bist du sozusagen auch irgendwie die Mediatorin quasi, die Brücke, ne? Also das ist dann, plötzlich kommt es dann in deine Moderationsverantwortung auch noch oben drauf, ne? Dass du dich um deine Gäste quasi mit kümmerst.
Unbedingt. Ich habe mal in einem Moderationscoaching eigentlich so einen Satz gehört, den ich mir sehr zu Herzen nehme. Und zwar ist man als Moderator wirklich in erster Linie ja ein Gastgeber, Gastgeberin. So. Und so sollte man sich auch verstehen. Das heißt, wenn ihr Freunde zu euch einladet, dann guckt ihr ja auch, geht's denen gut? Sind die versorgt? Haben die alle Informationen, die sie brauchen? Ne? Fühlen sie sich wohl? Und trotzdem natürlich erklären irgendwie, was wir heute vorhaben. Ne? Heute machen wir einen Spieleabend. Ich habe mir überlegt, also als Gastgeber überlegt man sich ja dann auch ein paar Sachen. Und ich finde, das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, das ist eigentlich total gut, wenn ich mir das immer wieder so ins Gedächtnis hole, dass es eigentlich so ist, als würde ich dir das zu mir nach Hause einladen. Und dementsprechend verhalte ich mich.
Aber ich finde, Fernsehen mit Kindern oder Fernsehen für Kinder, wenn man sich das anguckt, dann, das haben wir vorhin schon gesagt, das sieht so einfach aus und die wenigsten wissen, was da wirklich dahinter steckt. Und ich erinnere mich so an meine Zeit als Redakteurin, wenn du ein Kind vor der Kamera hast, da musst du die Fragen aber mal ganz anders stellen. Weil wenn du nämlich, und so schnell, das geht ja schnell, dass du eine geschlossene Frage stellst und dann sagt halt ein Kind auch nur ja, nein. Ja. Und wie hat es dir gefallen, der Kinofilm? Gut.
Ja.
Ja, und was war gut? Ja, der Löwe. Also, und dann habe ich gemerkt, so kommst du überhaupt nicht weiter. Also deswegen, Kinder sind ganz anspruchsvolle Gäste.
Ja.
Die musst du ganz anders anpacken, im allerbesten Sinne, damit da wirklich auch das Ganze funktioniert, oder?
Ja, das ist so, auf jeden Fall. Und ich liebe das aber an denen so sehr, weil die auch nicht so ein Social Bias haben. Ne? Mhm. Also damit meine ich so, wenn die irgendwas kacke finden, wenn die dich kacke finden, dann lassen die dich das einfach spüren. Und das finde ich aber eigentlich total cool. Und mein Vorteil ist natürlich, wenn du dann meistens mit denen vor der Kamera bist, ne, dann kannst du ja auch so eine Reaktion, Aktion, dann kannst du das ja so total ausspielen. Ich weiß, dass wenn man jetzt Kindern alleine interviewt, ist es natürlich schwieriger, wenn man denkt, oh, das muss ich ja jetzt irgendwie zusammenschneiden. Das ist aber natürlich der Vorteil, wenn ich mit denen vor der Kamera bin, dann kann ich das ja einfach ausspielen. Okay, das fandst du gut. Was fandst du denn gut? Den Löwen. Okay, der Löwe war gut, sonst nichts. Also meistens gehe ich dann auch über Humor und das knackt dann auch wieder die Kinder mehr und dann erzählen die vielleicht auch noch mal mehr oder fühlen sich einfach wohler. Genau, und auch da wirklich die Devise, total auf die eingehen und auch alles ansprechen, was die vielleicht gerade denken, ne? Was ich denen halt auch so ablese und sage so, ist jetzt gerade hier richtig kacke, ne? So, und dann lachen die auch wieder und denken so, ja, okay. Ne? Und ich glaube, das ist so das Schöne, dass man sich einfach darauf einlässt, dass die jetzt nicht so funktionieren, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat.
Würdest du das bei so einer Eventmoderation, wenn du ein Event hast und vielleicht ja mit irgendeinem CEO oder so auf der Bühne stehst, würde man wahrscheinlich auch gerne mal sagen, oder? Dass man sagt, es irgendwie läuft gerade ein bisschen kacke hier, grad oder?
Gerade ist kacke, ne?
Ja, gerade. Also, ist halt schwierig.
Also, habe ich auch schon mal genutzt, muss ich sagen. Ich habe schöne Erinnerungen mit meinem ersten Treffen von Herbert Reul und mir auf der Bühne. Da lief das ungefähr so ein ähnliches Gespräch ab. Und ich wurde wieder gebucht, was ja irgendwie auch dafür zeigt oder das auch ein Zeichen dafür ist, dass ich glaube, dass wir auch an unseren Erwachsenen-Events häufig mehr davon gut vertragen könnten.
Das versendet sich.
Jetzt müssen wir doch nochmal nachfragen, weil du so nah dran bist. Und wir haben die Frage selber vorhin aufgeworfen. Wie ist denn die Maus eigentlich so privat? Also ist sie denn A, ein abgezockter Medienprofi, der heimlich hinter den Kulissen raucht? Oder ist sie doch eher 24 Stunden in ihrem Element und nur für ihr Publikum da?
Also die Maus ist wundervoll, weil die Maus öffnet Türen, die Maus ist überall herzlich willkommen. Und die Maus ist wirklich ganz, ganz liebenswert. Ist sie wirklich. Also wenn die auftritt, dann hat die immer auch eine Riesengeduld mit allen. Und die möchte allen Hallo sagen. Und die ist jetzt überhaupt nicht ein abgezockter Medienprofi, der raucht, was auch gar nicht gehen würde. Weil, das kann die Maus ja gar nicht rauchen. Die kann ja nicht mal sprechen. Wie soll die denn rauchen können? Also das geht nicht.
Aber echt.
Richtig, ja. Ja. Ja, aber man muss trotzdem sagen, die Maus braucht dann manchmal auch schon ihre Pausen, weil die ist ja jetzt nun auch schon, ne, eine alte Dame oder Herr, wie auch immer, eine alte Maus. Die ist ja auch jetzt schon über 50, wird jetzt 55. Also da muss man dann auch manchmal ein bisschen Geduld mit ihr haben. Aber sie ist gemütlich.
Aber ihr als KindermoderatorInnen, ihr seid ja auch also schon fast so bekannt wie die Maus, ne? Wie gehst du damit um? Weil ich könnte mir vorstellen, also ich habe das mal vom Checker Tobi so gehört, also der kann manchmal nicht mehr ruhig einkaufen gehen. Und zwar vielleicht gar nicht so unbedingt wegen der Kinder, sondern wegen der Eltern. Übergriffige Eltern im Supermarkt.
Bei Edeka.
Ja.
Ja.
Ja, nee. Ja, genau. Als ich beim Edeka gearbeitet habe, da war ich noch nicht bei der Maus. Zum Glück. Ja. Es ist tatsächlich so, dass häufig auch die Eltern eher die sind, die uns erkennen. Das hat einen ganz netten Hintergrund, weil Kinder häufig einfach auch glauben, dass wir im Fernsehen leben und dass wir einfach alle da eine große Familie sind und mit der Maus zusammen aufs Klo gehen und Abendessen und so. Und das ist ja eigentlich sehr schön. Also wir sind ja teilweise für die auch eher so eine Kunstfigur oder so eine abstrakte Figur. Das heißt, ich habe ganz oft so die Reaktion bei Kindern, dass mich zwar angucken und denken, krass, irgendwoher kenne ich die, aber dass das für die so unwahrscheinlich ist, dass die Person, die sie im Fernsehen kennen oder die ja im Fernsehen lebt, eigentlich jetzt irgendwie auch noch abgehudelt im Hoodie und in Jogger irgendwie an denen vorbeiläuft. So. Das ist für die, dieser Transfer, der ist manchmal, das dauert dann. Ne? Und sie sind auch sehr, sehr schüchtern dann häufig, sodass sie dann auch tatsächlich eher zu den Eltern laufen und sagen, Mama, Mama, Mama. Oder Papa, Papa, Papa. Und dann sind die Eltern halt mutig und kommen auf einen zu und sprechen einen an. Manchmal gibt es aber auch Eltern, die einfach gleich auf einen zukommen und dann eher so die Kinder so vorschieben, so, ja, komm, wir machen mal ein Foto, geh mal dahin, geh mal dahin. Das passiert schon. Ich muss aber sagen, ich persönlich finde das beides total angenehm und die sind immer sehr freundlich. Das ist ja das Schöne an den Formaten, die ich mache. Da gibt's ja jetzt niemand, der irgendwie sagt, das finde ich alles scheiße, das finde ich alles doof und dir da irgendwie blöd begegnet, sondern das ist eigentlich, sind immer sehr, sehr schöne und positive Begegnungen. Und ja, also Übergriff, das ganz selten. Ich war einmal mit der Maus auf der Republika, das war echt ein bisschen anstrengend. Da wurde halt viel so gezerrt und gegriffen und so, aber ansonsten ist das eigentlich immer sehr, sehr nett.
Aber da war halt auch noch die Maus
dabei.
Da ist klar. Ja. Also ich, wenn ich die Maus sehen würde, weiß auch nicht, was ich dann machen würde.
Da geht's dann auch mit dir durch, Claire.
Ja, da geht's auch mit dir durch. Das verstehe ich.
Arme Maus.
Das verstehe ich.
Ja. Aber lass uns mal so in die Zukunft blicken, Clarissa. Also Kinder spielen eine große Rolle in deinem Leben, einfach in dem, was du machst. Soll es dabei immer bleiben oder sagst du, irgendwann möchte ich schon auch von Kinderfernsehen weg und was anderes machen?
Ja, diese Frage, die wird ja häufig gestellt, ne? Und ich finde das.
Wir gemeinen Säcke machen das natürlich auch hinten
raus.
Ja,
alles gut. Ich muss sagen, ich sehe das, was ich machen darf, als wirklich großes, großes Privileg. Und es ist für mich eine Riesenehre, solche tollen Formate für Kinder zu machen. Und es gab für mich bisher auch nichts Sinnstiftenderes. Gott. Sinnstifterendes, ja, war das richtig? Ja.
Sinnstifterendes?
Sinnstift. Also es gab bislang nichts, was mehr Sinn hatte.
Du bist
Grüße
so
von
clever.
Der Rhetoriktrainerin.
Sinnstifterendes. Ja, das war richtig. Ja. Sinnstifterendes. Als das. Aber, ich sage aber, es war schon immer so, dass ich auch viel für oder gerne auch für andere Zielgruppen gemacht habe oder mache auch, ne? Also es ist, ich bin nicht ausschließlich im Kinderfernsehen unterwegs. Ich arbeite vor allem hinter der Kamera auch viel für den Erwachsenenbereich. Jetzt gerade im Schnitt für ein neues Arte-Projekt. Also das war nie so, dass ich da irgendwie gesagt habe, es muss entweder oder sein, sondern ich glaube oder beziehungsweise habe eigentlich den Beweis für mich die letzten 10 Jahre schon gemacht, dass beides gleichzeitig oder beides zusammen sogar sehr gut funktioniert. Und ich finde, dass es vielleicht sogar, dass es sogar noch besser ist, tatsächlich, wenn man diese beiden Bereiche hat, weil vieles, was wir für Kinder machen, wäre total gut, wenn wir das mehr auch in Erwachsenenmedien machen würden. So, ich sehe das überhaupt nicht als Ausschluss, sondern eher als sehr, sehr große Bereicherung. Und auch andersrum, auch die Ansprache an Kinder ist auch genauso gut für Erwachsene und andersrum. Also ich finde auch, dass Kinder nicht unbedingt eine andere Ansprache brauchen. Man braucht vielleicht manchmal einen anderen Zugang zum Thema. Aber das sind ja häufig auch so diese Diskussionen so, können wir das Thema denn für Kinder machen? Für mich stellt sich diese Frage nicht, können wir das Thema für die Kinder machen, sondern die Frage ist, wir können, also ich bin überzeugt davon, wir können alle Themen für Kinder machen. Die Frage ist nur, wie. Mhm. Und genauso eben auch im Erwachsenenbereich. Ja, also ich bin offen für vieles und alles und ich bin bisher ganz gut gefahren, um das, ne, long story short. Für mich ist es eher wichtig, tatsächlich immer so in regelmäßigen Abständen zu gucken, ist es cool noch, was ich mache, macht mir das noch Spaß, bringt mir das Freude? Und wenn es zu lange irgendwie ein Nein wäre, dann würde ich was ändern. Und ich glaube, für mich war es immer so, dass ich immer geguckt habe, was gibt's da Spannendes, immer die Augen offen gehalten habe und mich natürlich immer auch über neue Herausforderungen freue und mir da eigentlich erstmal völlig egal ist, welche Zielgruppe das ansprechen soll.
Letzte Frage. Du machst auch einen Vital-Podcast. Ja. Du bist also quasi Podcast-Kollegin. Also das ist ein Gesundheits-Wellbeing-Format, das alle 2 Wochen erscheint. Ja. Und da sprichst du mit Fachleuten, Ärztinnen, Psychologinnen und so weiter.
Wo wir beim Erwachsenen-Content sind. Genau.
Richtig. Themen sind Ernährung, mentale Gesundheit und so weiter. Was würdest du sagen, was war der beste Tipp bis jetzt, den du da kennengelernt hast? Für dich vielleicht auch persönlich?
Dass es total egal ist, wenn man bei der Zecke den Kopf abreißt und die in deinem Körper bleibt. Das macht überhaupt nichts. Das war für mich mindblowing.
Ja.
Wusstet ihr das? Ich wusste es nicht. Alle machen sich immer voll die Platte und sagen, oh, der Kopf, wenn der Kopf noch drin ist. Und der Zeckenexperte hat zu mir gesagt, das ist völlig egal. Das macht gar nichts. Das Problem ist, wenn man die Zecke ausquetscht, weil die Viren nämlich im Magen sind. So.
Genau.
Und also das ist ein sensationelles Schlusswort.
Also, aber spricht da jetzt die Tierbesitzerin aus dir? Weil, also wir Menschen haben ja eher selten Zecken, also, oder? Also ich gehe jetzt, also ich hatte mal eine, aber ansonsten, ich kenne es halt vom Hund.
Ja. Nee, ich habe leider keine Haustiere. Ich mag sie sehr gerne. Ich hätte total gerne einen Hund, aber ich habe einfach wirklich, ich reise zu viel. Das würde mir sehr leid tun für den Hund. Ich habe aber ein Kind, ein kleines Kind, und ich habe noch 2 Bonuskinder. Die sind ein bisschen älter, aber auch noch klein. Und tatsächlich, ich spreche von Zecken. Ich hatte so oft Zecken in meinem Leben. Also du Glückliche, ja voll. Und letztens hatten wir eine Veranstaltung am Fez. Habe ich moderiert eine Bühne beim Kindertagsfest und mein 1,5-jähriger Sohn läuft da 20 Minuten über die Wiese und dann gucke ich dem in den Nacken und sage, der hat eine Zecke im Nacken. Denkst du?
What?
Ja, vielleicht ist da irgendein Stoff oder irgendwas in unserem Blut, dass das die Zecken anzieht. Ich weiß es nicht, aber mein 1,5-jähriger Sohn hatte schon eine erste Zecke.
Clemens, deine Zeckenerfahrung?
Wenig, Gott sei Dank. Ja.
Also, die trauen sich gar nicht bei dir.
Ja. Oder vielleicht muss
die trauen sich nicht, Clemens. Die sehen den Riesenkörper und sagen, oh Gott, bis ich da an der Stelle bin, wo ich hin wollte, da ist ja die Lebenszeit vorbei.
Dann nehme ich die Abkürzung. Nee, also, aber das ist gut. Also wer mehr will, muss halt deinen Podcast hören. Das ist ganz klar. Und ansonsten natürlich dein Kinderbuch lesen. Wir verlinken das natürlich alles und immer mal wieder in die vielen, vielen Sendungen schauen, die du machst, die du so raushaust. Also vielen Dank auf jeden Fall, Clarissa, für deine Zeit.
Sehr gerne.
Für vielen das, Dank. Was du Dank alles euch. Berichtet hast über deinen Job. Und ja, viel Spaß weiter beim Schneiden heute, glaube ja. ich.
Vielen Dank. Dankeschön. Das war sehr schön. Das war so kurzweilig. Ist ja schon. Ja,
schön. Aber jetzt ist schon eine Dreiviertelstunde, ist jetzt schon vorbei.
Zack,
bumm, aus.
Okay. Genau. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel geredet. Ich habe ja gesagt, ich kann euch voll labern. Aber das versendet sich ja alles von dem her.
Das versendet sich
und bei uns kann man gar nicht genug erzählen. Deswegen vielen Dank für deine Zeit, viel Erfolg bei allem, was noch kommt. Und wir werden dich weiter verfolgen.
Vielen Dank, das freut mich sehr. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende.
Danke.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol. Redaktion und Produktion, die beiden Hosts. Musik, Hansi Enzensberger und Manfred Mildenberger. Stimme, Maren Ulrich. Eine Produktion von Resi 1000 Volt 2025.
Das war Clarissa. Jetzt können wir sie nochmal mit ganz anderen Augen sehen, wenn wir sie dann im Fernsehen sehen. Ja, bei Maus oder bei Wissen macht A oder bei der besten Klasse Deutschlands. Also die macht ja auch wirklich viel. Also unglaublich. Ich weiß gar nicht, wann das alles passiert.
Ja, die macht unglaublich viel. Und das Schöne ist ja, wenn wir immer wieder sehen, dass die Damen und Herren, die wir einladen, im Interview, im echten Leben genauso sind wie vor der Kamera, wenn sie sich nicht verstellen. Das ist besonders, besonders schön. Aber Clemens, ich habe jetzt schon mal eine Frage an dich, weil du bist ja Papa. Ich hätte es beinahe gesagt, ich auch. Ich bin Mama und unsere Kinder, man muss es ja sagen, also klar, da wird auch im iPad geguckt. Wir haben ja früher immer warten müssen, bis die Sendung mit der Maus am Sonntagvormittag kam. Heute kann ich ja on demand alles.
Clarissa kriegst du on demand. Ne?
Clarissa alles. Kann ich zu jeder Zeit, wann ich will. Wie ist denn das? Wie viel dürfen deine Kinder gucken?
Also, ich bin ja Papa.
Du bist ja Papa.
Genau, und ich bin, als Papa ist man häufig vielleicht, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber Papas sind vielleicht manchmal die lockereren Typen in dieser Sache. Ich glaube, meine Frau ist da etwas strenger, aber also wir versuchen das schon zu begrenzen. Es ist natürlich unheimlich schwierig, weil es ist ja nicht nur heutzutage das klassische Fernsehen, sondern du hast ja mehrere Medienprodukte im Haus, Mediengeräte, und dann müsste man ja eigentlich von Medienzeit sprechen. Also ja, und wenn man dann unterschiedlich alte Kinder hat, müsste man natürlich auch schon abwägen. Also ich sag mal so die halbe Stunde pro Tag. Ich habe mal in der Schule bei einem Infoabend gehört, nicht mehr als eine Stunde Medienzeit. Also unterm Strich mit allem. Mhm. Ich finde es ja manchmal fast schon ein bisschen viel. Mhm. Und ich finde gleichzeitig, wenn du einen schönen Tag mit Kindern verbracht hast, plötzlich ohne Fernsehen und alles andere, dann merkt man so, ah ja, jetzt haben wir es eigentlich gar nicht gebraucht und auch gar nicht vermisst. Das finde ich immer so. Aber klar, ich meine, die Kinder völlig davon abzuschotten, das ist ja nicht möglich. Nee. Und ich glaube, das ist auch nicht gesund. Also nee.
Und jetzt mal ehrlich, wie war das bei dir in deiner Kindheit? Also durftest du Fernsehen?
Ja, aber ziemlich privatkanallos. Das heißt, ich wurde schon lange auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland eingeschworen. Und natürlich haben wir ja versucht, heimlich zu schauen. Jetzt ist es aber das Blöde, die alten Röhrenfernseher, die werden ja warm.
Ja.
Und leider haben meine Eltern das irgendwie an der Wärme
dann gemerkt. Dass da
gemerkt.
Wird ja.
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 Wie war es bei dir und wie macht ihr es heute?
Also bei mir war es so, dass wir schon Fernsehen durften, also zum einen auch dann später mit meinen Eltern auch immer so geguckt haben, aber ich erinnere mich schon auch noch, wie ich da vorm Fernseher saß und Tom und Jerry geguckt habe. Meine Mutter hat dann immer gesagt, so um Gottes Willen, und dann hauen die sich da immer die Köpfe ein und so. Das habe ich damals gar nicht verstanden und halt so, was weiß ich, Inspektor Gadget und die schnellste Maus von Mexiko und so und Michel aus Lönneberger und solche Sachen. Also das, ich finde jetzt nicht, dass es geschadet hat, im Gegenteil. Gegenteil. Da sind viele schöne Erinnerungen auch dabei entstanden. Und heute, da bin ich bei dir, du kannst es den Kindern nicht verwehren. Na klar musst du gucken, was wird da geschaut. Also ich glaube, es geht auch um die Zeit, aber es geht noch viel mehr darum, das Kind zu begleiten. Ja. Also das ist uns wichtig, einfach um manche Dinge auch zu erklären. Aber ganz vieles ist auch richtig gut gemacht. Und um nochmal zurückzukommen auf die Maus, also wie da Kindern eben auch die Welt erklärt wird. Ich lerne da auch jedes Mal noch dazu, weil es einfach viel, viel mehr gibt, was ich nicht weiß, als das, was ich weiß. Und von daher werde ich meinem Sohn dann sagen, wer hier im Podcast war. Und dann werden wir die Maus nochmal ganz anders angucken und die Clarissa.
Und was man auch noch, also was wiederum ein Vorteil ist heutzutage, es gibt ja auch Dinge zum Hören für Kinder und auch massenweise. Also nur zwei Beispiele. Ganz toller Podcast von der Kinderband Deine Freunde, der wird hier bei uns rauf und runter und wieder zurückgehört. Und natürlich der Checkpot von Checker Tobi. Und das ist dann doch was anderes nochmal auch für die eigene Aufmerksamkeit und auch für dieses Konzept des Hörverstehens, vielleicht auch für die Konzentration, Dinge nur zu hören. Also das würde ich, glaube ich, schadet nicht, ab und zu mal auf diesen Weg auch zu gehen. Und da dürfen unsere Kinder ziemlich uferlos. Vielleicht ist es auch falsch, ich weiß es nicht, aber also hören ist hier erlaubt.
Vielleicht sollten wir mal einen Medienpädagogen oder eine Medienpädagogin einladen und darüber mal
sprechen. Habe ich jemanden an der Hand?
Ach, guck.
Habe ich jemanden? Ja.
Ist nicht abgesprochen, muss man sagen.
Ist nicht abgesprochen, aber das geht auf jeden Fall. Da können wir mal, da geht es auch so um Filme und so weiter. Eine der nächsten Folgen, würde ich sagen.
Absolut. Aber dann machen wir jetzt für hier einfach mal, schließen wir den Vorhang.
Genau. Eine Sache noch, die müssen wir noch auflösen. Ich war im Musical.
Oh ja, natürlich. Ja. Das letzte Mal.
Toxic Avenger hieß dieses Musical. Von dem Musical-Studiengang an der August Everding in München. Von dem Master, von der Masterclass sozusagen. Ich habe sehr, sehr viel gelacht. Es war sehr trashig, aber es war gar nichts für Kinder. Es ist jetzt leider, glaube ich, auch schon abgespielt, aber also, ja, es ist einfach auch so, also man muss nicht immer in die großen Musicals rennen, schaut auch mal nach die kleineren, unpopuläreren Sachen. Da kann man was erleben. Ich sag's euch. Oh mein Gott.
Und ich glaube, wenn ihr mal den Clemens irgendwo treffen wollt, ihr müsst einfach in der Münchner Kulturszene, also du bist wirklich viel unterwegs.
Ja.
Doch.
Ja.
Ich finde schon. Ich finde schon. Ja.
Ja, ja.
Also wenn ihr mal Lust habt auf ein heimliches Meet and Greets, einfach gucken, wo der Clemens so unterwegs ist.
Wo der wieder abgaggert.
Genau. Und dann, wenn ihr sagt, nee, mir reicht es eigentlich, den Clemens auf den Ohren zu haben und die Katja auch, dann schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wie bei allen anderen Folgen, bitte teilen, liken, das hilft uns weiter.
Ja.
In diesem Sinne.
Macht's gut.
Tschüss.